Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Linkspartei hat eine neue Führung. Gesine Lötsch und Klaus Ernst bilden die neue Ost-West-Doppelspitze. Beide wurden heute auf dem Bundesparteitag in Rostock gewählt. Sie lösen Oskar Lafontaine und Lothar Bisky ab. Für Lafontaine war es zumindest formal auch der Rückzug aus der Bundespolitik. In seiner Abschiedsrede mahnte er die Partei, den bislang erfolgreichen Kurs fortzusetzen.
Es ist das zweite Mal, dass Oskar Lafontaine einen Parteivorsitz abgibt, damals den der SPD, nun den der Linkspartei. Und diesmal geht er nicht im Zorn, minutenlang lässt er sich feiern, seine Abschiedsrede, eine Großabrechnung mit denen, die er für die Schuldigen an der aktuellen Finanzmarktkrise hält.
Die Demokratie ist erledigt, die Parlamente und die Regierungen sind doch nur noch Marionettenparlamente und Marionettenregierungen, die den Finanzmärkten hinterherhäscheln.
Seine Partei sitzt in 13 Landtagen, nun auch in Nordrhein-Westfalen. Lafontaine offen für eine dortige rot-rot-grüne Koalition.
Wir sind bereit, Sie mitzumachen, wenn der Sozialabbau in Deutschland verbindlich im Bundesrat gestoppt wird.
Mit ihm scheidet auch Lothar Bisky aus der Parteiführung und eine neue Doppelspitze wird gewählt. Es kandidieren die Berlinerin Gesine Lötsch und der Schweinfurter Klaus Ernst, Vorschusslorbeeren.
Ich finde auch, dass das Paar Gesine Lötsch, Klaus Ernst geradezu traumhaft zusammengesetzt ist. Die sind sowas von verschieden, dass daraus nur was Gemeinsames entstehen kann.
92,8% stimmen für Lötsch. Sie präsentiert sich wie vorher Lafontaine als scharfe Systemkritikerin.
Es ist doch so, dass wir von Spekulanten terrorisiert werden und die Kanzlerin und ihr Kabinett völlig überfordert sind.
Klaus Ernst, der fast 20% weniger Stimmen bekommt, weiß, beide treten ein schweres Erbe an.
Wenn ich heute mit Gesine über den Starnberger See gehen würde wie Jesus Christus und würde nicht ertrinken, da würde die Presse nicht schreiben, ein Wunder bei den Linken, die würde schreiben, die können beide nicht schwimmen.
Die ursprünglich geplante Debatte übers neue Grundsatzprogramm verschoben aufs nächste Jahr, wenn sich die neue Spitze eingearbeitet hat.
Mit Gesine Lötsch und Klaus Ernst, der ostdeutschen Haushaltsexpertin und dem westdeutschen Gewerkschafter, will die Linkspartei Brücken schlagen. Ernst gehört zu den Mitbegründern der WASG. Lötsch saß als PDS-Abgeordnete schon 2002 im Bundestag.
Auf der Straße war sie 2005 eine von vielen. Gesine Lötsch bei den Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV. Im Parlament dagegen eine von ganz wenigen. Für die PDS saß sie im Bundestag direkt gewählt, zwar aber ganz hinten und fast allein. Ihre Partei war an der 5%-Hürde gescheitert. Geboren 1961 in Ost-Berlin, wurde Lötsch Mitglied der SED nach der Wende der PDS. Heute ist sie stellvertretende Vorsitzende einer beachtlichen Bundestagsfraktion. Lötsch gilt als versierte Haushaltspolitikerin und als sachorientiert.
Ich stelle mir Ziele und versuche, diese Ziele umzusetzen. Und ich glaube, dass es mir auch gelungen ist, nie die Bodenhaftung zu verlieren. Ich bin auch als Bundestagsabgeordnete nicht ausgezogen da, wo ich schon immer gewohnt habe oder seit vielen Jahren wohne, seit 1993, in einem Plattenbau im 8. Stock. Da habe ich einen guten Überblick.
Hartz IV ist auch für Klaus Ernst eine wichtige Wegmarke in seiner politischen Karriere. Der 55-jährige Gewerkschafter aus Schweinfurt überwarf sich wegen der Arbeitsmarktreform mit der SPD. Er wurde Mitbegründer der westdeutschen Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, WASG.
Ich komme mich nicht mit Verhältnissen abfinden, wenn ich sie für ungerecht empfinde. Da muss ich mich wehren. Zweitens, ich bin eigentlich ein sehr versöhnlicher Mensch. Ich mag es auch gemütlich. Drittens, ich würde sagen, ich bin jemand, der gerne auch gemeinsam mit anderen aktiv ist.
Das kann und muss er nun sein mit Gesine Lötsch als Doppelspitze.
Hessens Ministerpräsident Koch bleibt auf Konfrontationskurs zur Kanzlerin. Im Magazin Der Spiegel wiederholte er seine Forderung nach Sparmaßnahmen ohne Tabus, also auch im Bildungsbereich. Das Ziel, bis 2015 jährlich 13 Milliarden Euro zu investieren, sei nicht zu halten. Ohne radikale Einschnitte hält Koch Steuererhöhungen für unvermeidlich. Merkel hatte gestern betont, bei Forschung und Bildung werde nicht gespart. In Thailand dauern die Straßenschlachten zwischen Oppositionsanhängern und Sicherheitskräften an. Bei Kämpfen in der Hauptstadt Bangkok wurden heute 8 Menschen getötet. Damit stieg die Zahl der Toten seit der Eskalation vor 2 Tagen auf mindestens 22. Ein Stadtteil wurde zur Sperrzone erklärt. Dort wird auch scharf geschossen. Ministerpräsident Apisit verteidigte den Militäreinsatz. Seine Regierung werde nicht zurückweichen.
Szenen wie in einem Bürgerkrieg. Durch Bangkoks Straßen hallen den ganzen Tag über Schüsse und Explosionen. Das Militär hat das von Demonstranten besetzte Gebiet in der Innenstadt abgeriegelt und rückt immer näher an die Barrikaden der dort verschanzten Rothemden. Nach wochenlangem Zögern geht die Armee in die Offensive und, so sagen die Demonstranten, sie setzt Scharfschützen ein für gezielte Kopfschüsse. Die Armee bestreitet das. Aktivisten der Rothemden stellen sich den anrückenden Soldaten in den Weg. Sie rollen benzingetränkte Reifen in Richtung der Armeeposten. Der Qualm, sagen die Rothemden, soll uns vor den Scharfschützen tarnen. Sie schießen von oben aus den Häusern, sagen sie, selbst auf unbeteiligte Zivilisten. Auch ein thailändischer Reporter wird später angeschossen. Von der Bühne im Zentrum des besetzten Gebietes hört man immer wieder, wir geben nicht auf. Tatsächlich aber ist seit der Abriegelung die Zahl der Demonstranten hier stark zurückgegangen. Die Regierung, sagt ein Anführer der Rothemden, muss aufhören zu schießen, die Truppen abziehen, damit das Blutvergießen aufhört. Die Führungsriege in ständiger Krisensitzung, die Lebensmittel im belagerten Gebiet werden knapp. Die Aktivisten der Rothemden kämpfen verbissen gegen das anrückende Militär. Seit der Nacht zum Freitag wird in Bangkoks Straßen gekämpft und geschossen. Eine politische Lösung scheint nicht in Sicht. Die Regierung setzt auf hartes Durchgreifen. Und die große Zahl der toten Demonstranten stachelt den Zorn der Rothemden weiter an. Deren Führer waren schon bislang wenig kompromissbereit. Jetzt sind sie es noch weniger. So dreht sich die Spirale der Gewalt immer weiter.
Mehr zur gespannten Lage in Thailand finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Die Türkei und Griechenland haben eine Senkung ihrer Rüstungsausgaben in Aussicht gestellt. Dies könne eine Konsequenz der Annäherung ihrer Staaten sein, sagten die Regierungschefs Erdogan und Papandreou. Beide Seiten sehen in dem Besuch von Erdogan in Athen einen großen Schritt nach vorn. Dabei waren gestern 21 Kooperationsabkommen unterzeichnet worden. Erstmals gab es eine gemeinsame Kabinettssitzung der einst verfeindeten Staaten. Vor allem der Zypern-Konflikt und Gebietsansprüche in der Ägäis hatten beide Staaten jahrzehntelang entzweit.
In Athen haben mehr als 10.000 Mitglieder und Anhänger der Kommunistischen Partei Griechenlands gegen die Sparpläne der Regierung demonstriert. Zu Zwischenfällen kam es nicht. Für kommende Woche haben die Gewerkschaften weitere Proteste angekündigt. Das hochverschuldete Land muss in den nächsten 3 Jahren 30 Milliarden Euro einsparen, um Kredithilfen der EU und des IWF zu erhalten.
Der Internetkonzern Google steht nach einem Verstoß gegen den Datenschutz in der Kritik. Auf eine Nachfrage aus Deutschland hin musste das Unternehmen einräumen, private Daten aus ungesicherten Drahtlosnetzwerken abgefangen zu haben. Geschehen ist dies laut Google versehentlich bei der Erstellung des Angebots Street View. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Schaar sieht mittlerweile die Glaubwürdigkeit von Google in Frage gestellt.
Es erinnert ein bisschen an ein U-Boot. Mit Autos wie diesem fotografiert Google Straßen, Plätze und Häuser. Später kann man die Fotos über die Anwendung Street View im Internet anschauen. Doch die mobilen Spione haben auch private Drahtlosnetzwerke erfasst. Und dabei Daten gespeichert, die mit ihnen verschickt wurden. Das musste das Unternehmen jetzt nach einem Ultimatum des Hamburger Datenschutzbeauftragten zugeben.
Dies sind teilweise sehr, sehr sensible Daten, was man sich anguckt, welche E-Mails man schreibt, auf welchen Seiten man ist, sodass man davon ausgehen muss, dass hier schon eine Grenzüberschreitung auch stattfindet.
Für Sekundenbruchteile hat Google aus dem fahrenden Auto ungeschützte, passwortlose Netzwerke erfasst und dabei aufgerufene Internetseiten und E-Mails bzw. Teile davon gespeichert. Betroffen sind alle 34 Länder, in denen es Street View gibt. Gespeichert wurden Daten seit 2007.
Was auch klar ist, ist, dass es ein sehr, sehr schwerer Fehler gewesen ist, den wir hier begangen haben, für den wir uns auch entschuldigen wollen und wo wir jetzt Maßnahmen ergriffen haben und weiterhin auch Maßnahmen ergreifen wollen, die verhindern, dass so etwas nochmal passiert.
Ich denke, das ist eine Salamitaktik. Google gibt nur das zu, was man zugeben muss. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat ja massiven Druck aufgebaut. Nur daraufhin hat Google jetzt reagiert.
Denn bisher hatte Google Politikern gegenüber nur zugegeben, die Netzwerke erfasst zu haben und nicht die damit verschickten persönlichen Daten zu speichern.
Wir haben vor 2 Wochen ein Gespräch gehabt, da wurde uns versichert, dass lediglich bestimmte Daten wie MAC-Daten und SSID-Nummer aufgezeichnet werden und nicht die unverschlüsselten Daten. Jetzt kommt raus, dass es eben noch viel schlimmer ist und das halte ich schon für schwierig, vor allem wenn die Firma selbst nicht weiß, welche Daten sie sammelt.
Google hat den Einsatz seiner Fahrzeuge zunächst gestoppt, bis die Ursachen des Problems geklärt seien. Die gespeicherten Daten sollen schnellstmöglich gelöscht werden.
Auf dem ökumenischen Kirchentag in München hat die Präses der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland, Göring Eckardt, eine Abkehr vom reinen Profitdenken in der Gesellschaft gefordert. Der Münchner Erzbischof Marx sprach sich dafür aus, den so wörtlich entfesselten Kapitalismus international zu bremsen. Mit einer Menschenkette haben sich am Abend in München etwa 2000 Katholiken und Protestanten für ein gemeinsames Abendmahl eingesetzt. Verschiedene katholische Reformgruppen beklagen, dass ihre Kirche Nicht-Katholiken noch immer von der eucharistischen Gastfreundschaft ausschließt. In Oberammergau wird der Sommer wieder ganz im Zeichen der Leidensgeschichte Jesu stehen. Die Passionsspiele haben begonnen. Sie werden alle 10 Jahre veranstaltet. Bis Anfang Oktober wird es mehr als 100 Aufführungen geben. Erstmals gehen sie bis in die Nacht.
Regen und Kälte ließen im Passionsspieldorf heute keine so rechte Premierenstimmung aufkommen. Dennoch, der Ort hat sich herausgeputzt. Diese beiden Aposteldarsteller sind noch mit den Geraniern beschäftigt. Ansonsten aber alles hergerichtet für den großen Ansturm. Doch leer blieben die Straßencafés und Biergärten. Begehrt waren warme Decken. Für 10 Euro konnte man sie kaufen. 2 Jahre Vorbereitung, 6 Monate Proben. 12 Monate lang hatten die Bärte Zeit, um zu wachsen. Jetzt haben sie biblische Dimensionen erreicht. Genauso wie die Aufregung so kurz vor der Premiere.
Ja, es ist gut, dass er Trubel ist, weil dann vergisst man alles andere. Also wenn durch Gottesdienst Veteranenehrung und Freunde sind da, man vergisst seinen eigenen Trubel, den man hat im Magen. Also aber wenn dann der Vorhang aufgeht, dann wird es mir schon nochmal anders. Also ich kenne mich da, da geht der Magen quer.
Voller Erwartung die 4.700 Premierengäste. Eine 500.000 Zuschauer werden bis Oktober die Passion erleben. Restlos ausverkauft heute. Ansonsten gibt es noch Plätze. Wegen der Krise fehlen die Amerikaner. Jeder Zweite im Ort ist bei der Passion dabei. In einem 5-stündigen Spiel wird das Leiden und Sterben Jesu gezeigt. Das fromme Spiel beginnt erstmals am Nachmittag und dauert bis in die Abendstunden. Der Dramaturgie zuliebe wird die Kreuzigungsszene im Scheinwerferlicht präsentiert.
Die Fußballerinnen des FCR Duisburg haben das Finale um den DFB-Pokal gewonnen und damit ihren Titel verteidigt. In Köln schlugen sie heute den FFUSV Jena 1:0.
Duisburgs Mannschaftsführerin Inka Grings und ihr Team am Ziel zum 3. Mal DFB-Pokalsieger. Allerdings wurde es für den Favoriten aus Duisburg nicht zum erwarteten Spaziergang, denn Jena wehrte sich nach Kräften und hielt bis zur Pause ein 0:0. FCR-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg verzweifelt über viele vergebene Torchancen. In der 50. Minute dann der entscheidende Treffer, erzielt von Anike Kran. Hochverdient dieses 1:0 für das klar bessere Team, vor der mit über 26.000 Zuschauern neuen Europarekordkulisse für Vereinsspiele im Frauenbereich beim zum ersten Mal in Köln und nicht vor dem Männerfinale in Berlin ausgetragenen Endspiel. Der FCR Duisburg verteidigt seinen Titel als DFB-Pokalsieger.
Eine 16-jährige Australierin hat als jüngster Mensch allein, nonstop und ohne Hilfe die Welt umsegelt. Nach 7 Monaten auf See lief Jessica Watson mit ihrer 10 Meter langen Yacht wieder in den Hafen von Sydney ein. Dort wurde sie von ihren Eltern und tausenden Schaulustigen empfangen. Insgesamt legte Watson auf ihrer Reise 23.000 Seemeilen zurück. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 16. Mai.
Das Hoch über dem Atlantik gewinnt morgen an Bedeutung für unser Wetter. Dabei strömt weiter kühle Luft nach Deutschland. In der Nacht regnet es im Norden und an den Alpen mancherorts, sonst bleibt es oft trocken. Am Tag ist es im Südosten meist stark bewölkt, vor allem an den Alpen muss mit Regen gerechnet werden. Auch im Nordosten regnet es noch stellenweise, sonst mal Sonne, mal Wolken und nur selten Schauer. Der Wind weht mäßig, gelegentlich auch frisch, an den Küsten sowie in den Höhenlagen der nördlichen und östlichen Mittelgebirge einzelne stürmische Böen. Heute Nacht 8 bis 2 Grad, wo es für längere Zeit aufklart, ist Bodenfrost möglich. Am Tag 9 Grad an der Ostsee und 17 Grad am Rhein. Am Montag mal Sonnenschein, mal liegen die Wolken dichter beieinander, hier und da Schauer. Am Dienstag Sonne und Wolken im Wechsel, nur vereinzelt Schauer. Am Mittwoch ist es meist stark bewölkt und es regnet verbreitet.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute schon um 21.50 Uhr mit Susanne Holst. Darin Urlaubsparadies in Flammen, Thailand droht der Bürgerkrieg sowie ein anderer Blick auf Afrika, das neue Theaterprojekt von Christoph Schlingensief.